dass wir an den Nationalsozialismus und seine Verbrechen erinnern müssen, daran gibt's meiner Meinung nach keinen Zweifel. Ich bin Thies Maasen und ich beschäftige mich seit ich denken kann mit diesem Thema und seit über 20 Jahren auch journalistisch für den BR. Ich habe viele Überlebende der NS-Verbrechen interviewt, ich habe sie auch in der eigenen Familie. Aber diese Zeitzeugen, wie man sie nennt, werden ja immer weniger. Und deshalb stellt sich immer dringender die Frage nach der Zukunft der Erinnerung. Gerade in einer Zeit, da rechte Ideologie und da rechte Parteien wieder auf dem Vormarsch sind.
NS-Verbrechen. Wie schwer sich die Politik mit der Erinnerungskultur tut.
Ernst Grube ist einer der wenigen, die noch aus eigener Anschauung berichten können über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Er wurde Ende 1932 in München geboren, als Kind einer jüdischen Mutter.
1938 wurde Ernst Grubes Familie aus der Wohnung geworfen. Die verzweifelten Eltern brachten den damals 5-jährigen Ernst und seine beiden Geschwister ins jüdische Kinderheim. Dort waren sie zeitweise sicher, bis die Nazis 1941 anfingen, die jüdischen Münchner Richtung Osten zu deportieren und zu ermorden. Auch viele Verwandte und Spielkameraden von Ernst Grube. Er selbst wurde schließlich im Durchgangslager Milbertshofen inhaftiert und von dort aus mit Mutter und Geschwistern ins KZ Theresienstadt deportiert, wo er als 12-Jähriger durch die Rote Armee befreit wurde.
Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Diesem Schwur der KZ-Überlebenden fühlt sich Ernst Grube verpflichtet. Deshalb engagiert er sich noch heute, spricht bei Gedenkveranstaltungen, gibt Interviews, geht in Schulen.
Meine Erfahrungen aus meinen Gesprächen, die ich habe, ist, dass die jungen Leute sehr wenig wissen und dass sie mit dem wenigen Wissen auch sich schwer tun, damit umzugehen.
Allzu viele Schülergenerationen wird der 86-jährige Ernst Grube nicht mehr aufklären können über die Nazizeit und darüber, wie schnell Rassismus und Antisemitismus zu Verbrechen und Mord führen können. Dabei wäre Aufklärung selten so wichtig wie heute, da rechte Ressentiments selbst in den Parlamenten wieder Einzug gehalten haben. Ernst Grube hofft deshalb, dass sein Vermächtnis weitergetragen wird.
Die Gedenkstätten sind ungeheuer wichtig. Die Gedenkstätten und auch Initiativen, die Zivilgesellschaft, die geben die Möglichkeit, am Ort eine Erinnerungsatmosphäre zu schaffen.
Sieht man einmal von der AfD ab, deren führende Vertreter die Nazi-Vergangenheit für einen Vogelschiss halten und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, so sind sich in Sachen Gedenkkultur eigentlich alle einig. Ob Kultusminister Piazzolo von den Freien Wählern?
Es gehört zum Selbstverständnis unseres Staates dazu, diese Erinnerung hochzuhalten, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt dieser Tage wieder erleben. Es ist ganz wichtig, auch das Geschichtsverständnis aufrechtzuerhalten und unserer jüngeren Generation, aber auch den Älteren zu vermitteln und deutlich zu machen, was auch im Namen und in Deutschland passiert ist.
Ob CSU-Oberbürgermeister Neuner aus Landsberg am Lech?
Ja, wir wollen daran erinnern. Ja, wir setzen uns aktiv mit unserer Vergangenheit auseinander, weil es natürlich Gedenkarbeit ist, aber auch eine Verpflichtung der jetzigen Generation mitzugeben, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst und die Demokratie schützt.
Oder ob grüne Landtagsabgeordnete Triebel.
Alle demokratischen Parteien haben diesen Grundkonsens, dass wir diese NS-Zeit bearbeiten müssen und auch in die Zukunft tragen müssen. Und an diesen Grundkonsens, denke ich, sollten wir uns doch alle erinnern und wir sollten alle mitnehmen und nicht nur die Staatsregierung.
Ein paar Misstöne klingen da aber schon an bei Grünen-Politikerin Gabriele Triebel. Hinter den Kulissen nämlich knirscht es beim Thema Erinnerungskultur gewaltig im Freistaat. Es geht um die inhaltliche Ausrichtung, es geht um Mitbestimmung und Transparenz und natürlich geht es auch ums Geld, denn Erinnerung kostet. Beispiel Dachau. Alljährlich kommen fast 1 Million Menschen in die KZ-Gedenkstätte. In Bayern gibt es nur 2 Einrichtungen, wo der Besucherandrang größer ist, Schloss Neuschwanstein und das Deutsche Museum in München. Zwar ist in Dachau vieles gebaut worden in den vergangenen Jahren, vom Besucherzentrum über den Westzugang bis zum Parkplatz, der gerade neu gestaltet wird, doch es gibt einen immensen Investitionsstau, sagt Leiterin Gabriele Hammermann.
Die KZ-Gedenkstätte ist derzeit in einem sehr, sehr schwierigen Zustand. Es ist baulich zum Teil katastrophal. Manche Gebäude dürfen bei bestimmten Wetterlagen nicht benutzt werden. Wir haben das internationale Mahnmal verhüllt, weil es derzeit renoviert werden muss. Aber auch andere Baulichkeiten sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand.
Das gilt vor allem für die Häftlingsbaracken am einstigen Appellplatz. Bei zu großer Schneelast müssen sie gesperrt werden. Dazu kommt, dass sich Gedenkstätten weiterentwickeln wollen und müssen, gerade in Zeiten des digitalen Wandels.
Inhaltlich ist die Gedenkstätte, vor allen Dingen die Ausstellung, jetzt seit 2003 mehr oder weniger unverändert. Auch in diesem Bereich muss deutlich was passieren. Die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt, die Vermittlungsformen haben sich weiterentwickelt. Und aus diesem Grund ist es auch dringend geboten, dass die Ausstellungen neu gemacht werden müssen.
Zum Beispiel könnten das ganze Ausmaß des KZ-Geländes digital sichtbar gemacht und noch mehr Zeitzeugeninterviews visualisiert werden. Zwei Bauprojekte versucht die Gedenkstätte schon seit Jahren umzusetzen. Die nachgebildeten Häftlingsbaracken am einstigen Appellplatz sollen neu gebaut und umgestaltet werden. Und im Nordwesten des Areals sollen erhalten gebliebene Gebäude des sogenannten Kräutergartens in die Gedenkstätte integriert werden.
Im Rahmen ihrer sogenannten Autarkiepolitik legten die Nazis im KZ Dachau eine Plantage an. Das Ziel, sich von Lebensmittelimporten unabhängig zu machen. Hier wurden zum Beispiel besonders Vitamin C-reiche Gladiolen gezüchtet oder es wurde mit anthroposophischen Anbaumethoden experimentiert. Insgesamt rund 1500 KZ-Häftlinge mussten als Arbeitssklaven im sogenannten Kräutergarten für die SS schuften.
Was so euphemistisch klingt, Kräutergarten, so schön klingt, ist letztendlich das gefürchtetste Kommando im Konzentrationslager Dachau gewesen. Es sind hier sehr, sehr viele Menschen gestorben, viele jüdische Häftlinge, viele Geistliche an diesen furchtbaren Bedingungen im Außenbereich, bei jedem Wetter, bei Regen, ohne jeglichen Schutz.
Schon seit Jahren steht der Kräutergarten auf der Agenda. Es gab Forschungsarbeiten, Symposien, Buchveröffentlichungen, Appelle der Gedenkstättenleitung. Passiert ist nichts. Warum? Die Frage geht an Karl Freller. Der CSU-Politiker ist seit 2007 Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, die auch Dachau und Flossenbürg verwaltet.
Weil die Stadt Dachau erst letztes Jahr bereit war, das Ganze für einen Euro zu übergeben. Wir übernehmen das jetzt, weil ich sage, so kann man es nicht lassen. Wir sind bereit, auch diesen Grund mit zu übernehmen.
So ganz sicher ist das aber noch nicht. Erst einmal soll das Areal auf Altlasten untersucht werden, Fliegerbomben, Schadstoffe und so weiter. Der Fall des Dachauer Kräutergartens zeigt exemplarisch die Probleme, die immer wieder auftauchen, wenn es um den Erhalt von Erinnerungsorten in Bayern geht. Zwar wird von niemandem offen angezweifelt, dass diese Orte erhalten und gestaltet werden sollen, doch es gibt eben viele Beteiligte mit teils sehr unterschiedlichen Interessen. Die Gedenkstättenstiftung, die den Freistaat vertritt, die Gedenkstätten selbst, Kommunalpolitiker, Grundstückseigentümer, Bürgerinitiativen. Und sobald es um die Finanzierung von Projekten geht, hat dann oft auch noch der Bund als Geldgeber ein Wörtchen mitzureden. Und so stockt die Erinnerungsarbeit vielerorts. Wobei, umkämpft war das Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen schon immer. In Dachau waren es die ehemaligen Häftlinge, die Anfang der 1960er Jahre die Errichtung der Gedenkstätte durchsetzten, gegen massive lokale und staatliche Widerstände. Und auch rund um Landsberg am Lech, wo die Nazis insgesamt 11 Konzentrationslager errichteten, würde wohl heute kaum noch etwas an dieses Menschheitsverbrechen erinnern. Hätte es nicht ein paar engagierte Bürgerinnen und Bürger gegeben. Einer von ihnen ist Manfred Deiler.
Die Bürger mussten schon immer anschieben, sie schieben seit 30 Jahren an.
Ein Schülerwettbewerb für Geschichte brachte in den 1980er Jahren die fast vergessene Geschichte des KZ-Kommandos Kaufering wieder ans Licht. In dem ans KZ Dachau angegliederten Außenlagerkomplex mussten in den letzten Kriegsmonaten rund 23.000, meist jüdische Männer und Frauen aus Ungarn und dem Baltikum, Zwangsarbeit leisten. Für ein größenwahnsinniges Rüstungsprojekt errichteten sie unter anderem einen riesigen unterirdischen Bunker, der bis heute von der Bundeswehr betrieben wird. Über 6.000 Menschen wurden hier ermordet. Als Auschwitz längst befreit war, wurden in Kaufering weiterhin Menschen systematisch durch Arbeit vernichtet.
Eine Bürgerinitiative erwarb schließlich einen Teil des ehemaligen Lager 7 und errichtete eine Gedenkstätte. Die Tonnengewölbe dort sind die letzten noch erhaltenen Original-Häftlingsbauten in Deutschland. Erst vor kurzem wurden sie aufwendig konserviert.
Der Außenlagerkomplex von Kaufring steht für die Vernichtung der Juden nach Auschwitz. Und wenn man im Freistaat Bayern an einem Ort exemplarisch außerhalb von Dachau darstellen möchte, wie der Mord an den Juden weiterging, würde sich der Außenlagerkomplex für museale Darstellung explizit anbieten,
sagt Manfred Deiler. Tatsächlich gibt es kaum einen Ort, an dem sich die NS-Geschichte so fokussiert. In Landsberg saß Hitler nach seinem gescheiterten Putsch 1923 im Gefängnis. Die Stadt wurde deshalb im Dritten Reich zur Nazi-Pilgerstätte. Am Ende des Krieges ermordeten die Nazis in den Kauferinger Lagern tausende jüdische Häftlinge. Und nach der Befreiung wurden in Landsberg tausende deutsche Nazi-Kriegsverbrecher inhaftiert, hunderte hingerichtet. Gleichzeitig entstand hier eines der größten Lager für Überlebende des Holocaust. Landsberg wurde zur Durchgangsstation Richtung Palästina und in die USA. Höchste Zeit also, dass ein Ort geschaffen wird, wo man sich über all das informieren und wo man gedenken kann. Eine Anlaufstelle für Schüler, Studenten, Wissenschaftler, Interessierte, Touristen, Nachfahren. Denn Ehrenamtliche wie Manfred Deiler geraten längst an ihre Grenzen.
Gestern Abend kam wieder Anfrage, mein Opa soll in Kaufring begraben sein, er möchte im Frühjahr das Grab besuchen. Wir recherchieren jetzt, wo das überhaupt sein kann und stellen fest, es ist nicht ganz unkompliziert. Aber das sind die einfachsten Anfragen, aber es gibt ja natürlich auch wissenschaftliche Anfragen, wo also ganze Fragenkataloge abgearbeitet werden.
Eigentlich gäbe es gute Voraussetzungen für einen Dokumentations- und Gedenkort in Landsberg. Den Bunker, die Gedenkstätte Lager 7. Und es gibt eine Machbarkeitsstudie mit konkreten Vorschlägen, eine Internetdokumentation zum Beispiel oder ein museumsähnlicher Lernort. 3 Jahre ist die Studie inzwischen alt. In der Zwischenzeit wurde eine vom Landsberger Stadtrat eingesetzte Arbeitsgruppe gebildet und wieder aufgelöst. Dazu gab es Gespräche und Verhandlungen mit Gedenkstättenstiftung, Kultusministerium, Stadt, Landkreis. Umgesetzt ist bisher nichts. Kein Zufall, glaubt Manfred Deiler von der Europäischen Holocaust-Gedenkstättenstiftung, der das Gelände des ehemaligen Lager 7 gehört.
Vor 30 Jahren, wo ich angefangen habe, waren klare offene Widerstände. Man wollte hier kein zweites Dachau. Und jetzt ist es anders. Klar, die Politik hat gelernt, bestimmte Dinge nicht mehr zu sagen. Aber es gibt noch immer genauso Leute wie früher auch, die das nicht mehr offen, aber hintenrum mehr oder weniger bekämpfen und nicht haben wollen.
Fragt man bei den anderen Beteiligten nach, hört man unisono Beteuerungen, man sei auf einem guten Weg. Schon bald, so erklärt etwa CSU-Oberbürgermeister Matthias Neuner, werde es in Landsberg eine Informationsstelle geben. Entweder im historischen Rathaus selbst, wie es der Stadtrat schon vor mehr als einem Jahr beschlossen hat, oder im Hof des Rathauses, was dem Oberbürgermeister lieber wäre.
Also ich würde sagen, Anfang des Jahres werden wir uns damit auseinandersetzen, wie wir das genau auch baulich, auch technisch umsetzen, ob es dort mit Bildern, mit Tafeln, mit Plänen an der Wand in Anführungszeichen getan ist oder ob man da irgendwie auch mit interaktivem Bildschirm arbeitet. Da sind wir jetzt noch ein bisschen am Eruieren, wie wir das am besten hinbekommen.
Auch Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo versichert, in Sachen Kaufering werde es bald eine Lösung geben.
Ich habe hier eine Steuerungsgruppe eingesetzt, extra, damit wir etwas vorankommen. Ich drücke aufs Tempo, ich will das auch in diesem Jahr, dass wir zumindest entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen.
Doch nicht nur bei Manfred Deiler wachsen inzwischen die Zweifel an der Ernsthaftigkeit mancher Beteiligter, auch bei Gabriele Triebel, grüne Landtagsabgeordnete aus Kaufering.
Die Machbarkeitsstudie wurde 2016 in Auftrag gegeben bzw. fertiggestellt. Ich fragte an, wie denn der Stiftungsrat, das Gremium der Stiftung Bayerische Gedenkstätten mit dieser Machbarkeitsstudie umgeht. Und die Antwort war, dass sie sich in diesem Jahr im November damit beschäftigen werden. Das heißt also für mich, dass die Studie 3 Jahre einfach in der Schublade liegt. Es interessiert keinen. Und wenn jemand nachfragt, oh ja, stimmt, da war ja was, wir haben ja da noch irgendwie was zu bearbeiten, wir holen das mal raus.
Den Vorwurf der Untätigkeit weist Karl Freller weit von sich. Tatsächlich hat sich der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten viel vorgenommen für die nächste Zeit.
Ich habe den Ehrgeiz, dass am Ende der nächsten Dekade die Gedenkorte so geordnet und funktionsfähig und für die Zukunft gerüstet sind, dass man für Bayern sagen kann, Wir haben vorbildlich geleistet, was im Bereich der Gedenkarbeit zu tun ist.
Kommende Woche trifft sich das oberste Gremium der Gedenkstättenstiftung, der Stiftungsrat, zu seiner alljährlichen Sitzung. Dann werden wichtige Weichen für die nächsten 10 Jahre gestellt. Die großen Gedenkstätten Flossenbürg und Dachau haben Zukunftskonzepte erarbeitet, über die der Stiftungsrat diskutieren und abstimmen wird, um sie dann dem Kabinett zur endgültigen Entscheidung vorzulegen. Die großen Gedenkstätten haben Priorität, betont Freller. Kaufering werde nur am Rande eine Rolle spielen. Dass dort nichts vorangehe, liege vor allem an den Verantwortlichen vor Ort.
Bloß in Kaufering, Landsberg, ist die Suche nach Einigkeit unter den dort Beteiligten außerordentlich schwer. Und wenn sie nicht irgendwo mit, ich sage jetzt mal, durchregieren können, was ich auch nicht will, tun sie sich schwer, wenn vor Ort es solche Differenzen gibt, wie es in Kaufering-Landsberg der Fall ist. Und für uns, die wir nur beratend tätig sein können, wir merken, dass dort eine Erwartungshaltung da ist, dass jeder, der irgendwo Träger einer Einrichtung ist, hofft, er würde mit möglichst viel Unterstützung von uns seines entwickeln können.
Der Landsberger Lokalhistoriker Manfred Deiler kann da nur den Kopf schütteln. Ihm ist es inzwischen fast schon egal, was die Stiftung entscheidet. Hauptsache, sie tut es endlich.
Es wäre an der Zeit, dass wir einfach eine klare Auskunft bekommen. Möchte sich der Freistaat Bayern an Kaufring 7, an Planungen beteiligen, die hier an einem Museum, an einem Dokumentationszentrum die letzte Phase des Judenmordes in Bayern darstellen oder nicht? Das wäre für uns wichtig, dass wir als Liegenschaftseigentümer und Sachwalter dieses Areals für die Zukunft wissen, wie wir weiterplanen. Wir werden durch diese passive Haltung, dass wir keine klaren Auskünfte bekommen, blockiert seit Jahren.
Manfred Deiler, der sich seit rund 30 Jahren in der Erinnerungspolitik engagiert, ist inzwischen der Überzeugung, dass die Stiftung Bayerische Gedenkstätten selbst das Problem ist. Gegründet wurde die Stiftung 2003, um die Erinnerungspolitik in Bayern auf eine solide Basis zu stellen und gesellschaftliche Gruppen einzubinden. Doch die Landtagsgrünen fordern nun, die Arbeit der Stiftung mal genauer unter die Lupe zu nehmen, sprich zu evaluieren. Ein entsprechender Antrag wurde vergangene Woche eingebracht, angeschoben von der Kauferinger Abgeordneten Gabriele Triebel.
Ich habe Anfragen gestellt und die Antworten, die ich von der Stiftung bekommen habe, sind für mich sehr unzufriedenstellend. Und ich denke, es kann nicht sein, dass die Opposition hier seinem Kontrollrecht nicht gerecht werden kann, weil Informationen vorenthalten werden. Das heißt also für mich auch, dass die Struktur der Gedenkstättenstiftung angeschaut werden muss, ob es noch zeitgemäß ist, dass nur die Regierungsfraktion in dieser Stiftung vertreten ist und die Opposition bzw. der Landtag überhaupt nicht.
Vor allem eines wünscht sich Gabriele Triebel, mehr Transparenz, was die Erinnerungspolitik in Bayern angeht. Dem kann auch Michael Piazzolo zustimmen. Als Kultusminister hat er den Vorsitz des Stiftungsrates inne.
Das Wichtige ist Transparenz und wichtig ist natürlich auch immer von Zeit zu Zeit zu schauen, sind die Strukturen so, wie sie sind, gut. Wir sollten uns allerdings jetzt nicht mit den Strukturen der Stiftung oder Stiftungsrats beschäftigen. Wir haben jetzt wirklich große Projekte vor der Brust. Wir haben ein Gedenkjahr vor uns. Da ist vieles, was wir auch vor der Brust haben und was wir vorantreiben mit der Stiftung auch zusammen. Da wäre es jetzt aus meiner Sicht nicht zielführend, wenn wir jetzt monatelang über Strukturen in der Stiftung reden.
Wie werden wir in Zukunft an die Nazi-Verbrechen erinnern und den Opfern gedenken? In den nächsten Monaten stehen dazu wichtige Entscheidungen an. Und nicht nur der 86-jährige KZ-Überlebende Ernst Grube hofft, dass das Interesse von Politik und Gesellschaft an diesem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte auch nach dem 75. Jahrestag der Befreiung anhält, auch wenn irgendwann niemand mehr aus erster Hand von den Gräueln der Nazizeit berichten kann. Der Überlebende Grube fordert deshalb, dass Gedenkorte wie Dachau, aber auch Kaufering erhalten und angemessen ausgestattet werden.
Für mich persönlich ist diese Gedenkstätte auch ein Ort, an dem ich mich meines Onkels erinnere, der nicht in Dachau, aber im Außenlager ermordet wurde. Und insofern hat dieser Ort als ein Ort der Erinnerung und des Lernens auch für unsere Jugend eine ungeheuer wichtige Bedeutung.
Ein NS-Verbrechen, wie schwer sich die Politik mit der Erinnerungskultur tut. Ein Funkstreifzug von Thies Maaßen, Redaktion Carola Brandt. Die Sendung gibt es auch im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks und in der ARD-Audiothek.